Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Solltest du die Mein Herz bellt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne kurz vor. Die Mein Herz bellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir berichten über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick auf die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, haben einen Blick auf den Tierschutz und stellen Novitäten aus dem Buchsektor vor. Heute begrüßen wir Christina Ziemer-Falke zum Gespräch. Hallo Christina!
Hallo Anja, danke, dass ich dabei sein darf.
Gerne Christina. Magst du dich bitte unseren Zuschauern einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Also du hast ja schon verraten, also mein Name ist Christina Ziemer-Falke. Das ist ziemlich lang, also Tina reicht völlig aus. Höre ich gelegentlich ganz gut drauf, das passt. Ja, ich bin 38 Jahre alt und gemeinsam mit meinem Mann Jörg leiten wir das Schulungszentrum für Hundetrainer. Das heißt, unser Hauptaugenmerk liegt eben darauf, ganz tollen Nachwuchs auszubilden, die eben Lust haben, später eine Hundeschule aufzubauen, um dann natürlich vielen Hundehaltern helfen zu können, ihre Hunde modern, artgerecht, tierschutzkonform ausbilden zu können. So dass, wenn sich das ein oder andere Problem einstellt oder sie eben Hunde auch nur auslasten möchten, wie auch immer, also sich einfach mit dem Hund beschäftigen wollen, dass sie da eben dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und das erfüllt uns eigentlich ganz gut. Damit sind wir die Woche über sehr, sehr gut beschäftigt und bilden auch noch Verhaltensberater aus. Wir schreiben auch noch Bücher zwischendurch. Alles aber immer rund um das Thema Hund. Also das ist das, was uns tatsächlich beruflich und privat sehr gut vereint und sehr glücklich macht. Und ja, ich würde behaupten, wir möchten auch gar nichts anderes tun.
Das ist sehr schön. Das ist auch unser Stichwort, nämlich die Ausbildung zum Hundetrainer ist ja dein Steckenpferd.
Ja.
Ich sage jetzt mal, in der aktuellen Situation geht sehr vieles digital und darüber sprechen wir auch heute. Die Ausbildung zum Hundetrainer findet digital statt. Magst du da ganz kurz was zu sagen? Weil du hast es ja noch sozusagen von der Pike auf gelernt und zwar im analogen Modus. Genau. Was habe ich mir unter dem digitalen Hundetrainer vorzustellen?
Interessanterweise tatsächlich, ich würde behaupten, nahezu genau dasselbe. Durch die Corona-Zeit sind wir natürlich auch leider eben in diesen Bereich gekommen, dass wir nicht mehr aktiv schulen dürfen mit unseren Teilnehmern. Und das ist was, was uns natürlich dazu getrieben hat, zu überlegen, naja, wie könnte man es denn noch so repräsentieren, dass unsere Teilnehmer jetzt nicht arbeitslos werden vor lauter Langeweile und mit ihren Hunden weiterüben können. Und daraus ist tatsächlich diese digitale Version entstanden. Das bedeutet, inhaltlich praktischer Unterricht findet statt, aber jeder Teilnehmer ist wirklich bei sich zu Hause. Und anstatt, dass wir uns in regelmäßigen Abständen zu Präsenzveranstaltungen treffen, treffen wir uns übers Studio. Also wir stehen im Webinar, der Jörg und ich, und haben dann eine Live-Session, die auch immer natürlich mit aufgenommen wird, die man sich anschließend nochmal angucken kann. Es dauert meistens so bis zu 3 Stunden. Und ja, das ist schon ganz schön sportlich von der Zeit. Das ist viel Info. Und dann bekommen die Teilnehmer aber eben auch Hausaufgaben auf. Und diese Hausaufgaben müssen sie zu Hause umsetzen, müssen sich dabei filmen und müssen uns die ganzen Videos wieder zurückschicken. Und dann gibt es ja eine Hausaufgabenkontrolle, so ähnlich wie in der Schule früher. Das heißt, wir haben eben auch entsprechende Bewertungskriterien und dann kriegen die Teilnehmer eben ein Feedback. Und das ist so im 2-Wochen-Rhythmus. Das heißt, dann wartet auch schon das nächste Webinar. Und dann gibt es quasi die neuen Hausaufgaben zum neuen Thema. Und so baut sich das alles tatsächlich miteinander auf. Wir haben noch ganz, ganz viel Videomaterial zusätzlich hinzugefügt. Zusätzlich meine ich jetzt, dass unsere Teilnehmer es sowieso schon kannten, dass sie die Materialien als Skript gut aufgearbeitet bekommen. Viele Videos, die sie sich immer und immer wieder anschauen konnten, auch ansehen können. Und für den Digital haben wir jetzt natürlich auch nochmal ordentlich aufgestockt. Das heißt, die Teilnehmer werden inhaltlich sehr gut versorgt. Und das Schöne ist wirklich, dass wir jetzt in der kurzen Zeit, also der Digital ist ja jetzt relativ neu. Ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Corona-Kind geworden an der Stelle. Und es wird gut gearbeitet. Also natürlich hat man Sorge und denkt so, naja, wenn der Teilnehmer nicht direkt vor Ort ist, wie können wir das erkennen? Aber das klappt wirklich auch durch die Anleitung, wie die Videos produziert werden, sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt so die ersten Wochen hinter uns. Und das Schöne ist wirklich, dass die Teilnehmer ganz aktiv mitarbeiten, viele Fragen stellen, hochmotiviert sind und wir wirklich auch jetzt schon die ersten Leistungssteigerungen wirklich gut erkennen können. Und das ist natürlich etwas, was für uns ganz wichtig ist, denn dieser Ausbildungsgang soll ja genauso professionell gehandhabt werden und eben auch das Rüstzeug mitgeben, dass es vergleichbar ist mit den Ausbildungsgängen, die wir einfach im Vorfeld schon angeboten haben, die eben mit Präsenzunterricht gestaltet werden. Und das ist natürlich eine ganz große Hürde für uns, das technisch eben so darstellen zu können. Aber bisher gelingt es sehr gut und die Teilnehmer sind gerade alle gut zufrieden und beschäftigt und üben, üben, üben. Und ich habe schon zum Spaß gesagt, müssen wir mal gucken, ob unsere anderen Teilnehmer, die jetzt präsent vor Ort sind oder eben auch bald wiederkommen dürfen nach der Corona-Zeit, ob die dann auch so fleißig zu Hause waren. Ich bin mal auf den Vergleich gespannt.
Das ist gerade ein gutes Stichwort gewesen, und zwar digital und analog. Wenn jemand, ich sage jetzt mal analog, und du stehst daneben, einen Fehler macht, kannst du sofort eingreifen. Du sagtest, die Teilnehmer nehmen, ich nenne das jetzt mal Trainingsvideos, auf. Wie kannst du denn dann da korrigieren? Das heißt, es besteht nur die Möglichkeit, dann zu korrigieren, wenn du das Video siehst, oder sind die Teilnehmer dann eigentlich schon so, dass die, wenn die sich selber sehen, auch schon sehen, oha, da habe ich was falsch gemacht?
Da wachsen sie tatsächlich rein. Also das ist ja das, was wir uns wünschen, dass sie im besten Fall in ein paar Wochen die alten Videos, die ersten Videos nochmal sehen und sagen, oh, da und da und da hätte ich es besser machen können. Und dafür sind wir definitiv jetzt zu Beginn da. Also wir bekommen die Videos, schauen uns die alle mehrfach an, gucken die aus verschiedenen Blickwinkeln auch an, dass man eben ein sehr umfangreiches Feedback geben kann. Also man schaut sich das Timing an, man schaut sich den Umgang mit dem Kunden an, man schaut sich an, ob der Hund Stress bekommt während des Trainings, ob sowas erkannt wird oder nicht. Und auf diese Details gehen wir dann ein. Und das lässt sich natürlich beim Video ganz gut reproduzieren, indem man sagt, guck mal, schau mal in Sekunde 35. Da hältst du die Hand so komisch. Und daraufhin zeigt der Hund eine entsprechende Reaktion. Und der Vorteil ist, wir können es auch in Zeitlupe nochmal ziehen. Und also das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Und wir nehmen eben auch viele Videos mit ins nächste Webinar. Es gibt also auch immer noch mal so eine gesamte Rückbesprechung. Und dadurch, dass wir sehr viele Videos eingeschickt bekommen, das ist also ein ganz schöner Aufwand, ist aber der Vorteil, dass wir zum nächsten Webinar immer ein Resümee ziehen können. Das heißt, wir können auch eine kleine Liste schreiben, was sind die drei Punkte, die alle richtig gemacht haben, worauf haben alle geachtet, was haben sie richtig toll gemacht, aber umgekehrt auch sagen können, ja, es waren auch so zu 80% Fälle dabei, die optimiert werden können. Und die sind bei allen Teilnehmern vielleicht auch identisch. Und deshalb können wir an der Stelle direkt da nachrüsten, das aufnehmen, das nochmal live im Webinar über den Fernseher abspielen sozusagen und zeigen. Und das ist etwas, was tatsächlich sehr hilfreich ist und funktioniert. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir nicht nur ein Thema einfach frontal erklären, sondern immer wieder aufgreifen, aus verschiedenen Winkeln gucken. Und das macht die Sache dann tatsächlich sehr leicht, will ich jetzt nicht sagen, weil das ganze Thema natürlich sehr komplex ist und für den Teilnehmer auch etwas ist, wo er sich erstmal reinfuchsen können, aber was zur Anleitung einfach sehr leicht gemacht wird durch die Technik, und das ist schön.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Teilnehmer aus dem Kurs sehen auch Videos anderer Teilnehmer. Das heißt, ich sehe nicht immer nur mich selber, was ich gegebenenfalls optimieren könnte oder was ich auch durchaus richtig mache, sondern kann auch bei potenziellen neuen Kollegen einfach mal schauen, wie macht der das, wie mache ich das, und das hilft einem dann natürlich auch. Also ich denke, ein großer Vorteil ist, wenn man das Ganze live und in Farbe, also analog macht, habe ich gar nicht so die Möglichkeit, wenn da 20 Leute sind, das auch wirklich von allen zu sehen. Ich bin sehr auf mich ja erstmal fixiert, selber was zu machen, und habe gar nicht die Chance zu sehen, was die anderen machen. Das heißt, das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil, dass ich mir das auch nochmal anschauen kann.
Genau, das ist gegeben, auch wenn es in der Tat in den analogen Ausbildungsbereichen auch so ist. Also wir haben sehr kleine Gruppen, entweder maximal 7 oder maximal 11. Und das teilen wir schon so auf, dass jeder auf jeden Fall irgendwie drankommt und die anderen von außen natürlich zugucken können. Aber das versuchen wir eben in den Webinaren so aufzufangen, dass wir immer zwischendurch einige Hausaufgaben vorstellen. Und dann guck mal, besonders schön kann man das hier sehen, was gelaufen ist, zum Beispiel bei der Leinenführigkeit. Ne? Hier achtet der Hund schön auf die Leinenspannung. In Sekunde 43 dreht er sich um und zeigt eine Orientierung, um genau auf diese kleinen Highlights eben aufmerksam zu machen. Und der Vorteil ist natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, es ist einfach wiederholbar dadurch, dass man es sich immer und immer wieder angucken kann. Das ist etwas, das habe ich am Anfang auch unterschätzt, weil ich dachte, naja, man guckt sich die Videos an, man macht das, aber nein, stopp, man guckt sich die mehrfach an. Also, und das hat natürlich auch einen, tatsächlich ein Vorteil gegenüber Präsenzunterricht, weil da ist es, es sei denn, ich nehme es gerade dann auch auf, aber es ist ja auch viel ohne Kamera, was in den praktischen Einheiten ist. Und das ist dann weg.
Das heißt, das Schöne ist, man kann ja eine Art Entwicklung sehen, ne? Von der ersten Stunde und dann, wenn das abgeschlossen ist, ja, sieht man einfach eine Entwicklung. Das ist natürlich sonst, wie du schon richtig sagst, gar nicht mehr reproduzierbar. Man kann sich vielleicht noch dran erinnern, ach, da war mal was, aber was genau das war und wie genau die Fortschritte sind, die kann ich mir nicht mehr anschauen. Und so kann ich mir natürlich, okay, jetzt ist das so, vielleicht wirst du jetzt gleich ein bisschen schmunzeln, alle Mädchen wollen Ponys haben. Und Hundetrainer ist für viele, viele wirklich ein Traumberuf. Was rätst du denn jemandem, der sagt, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, also der es noch nicht getan hat, sondern so in der Findungsphase ist und überlegt, ja, ich würde das gerne machen.
Ja, also du sagst vorhin so schön, ne? Das Leben ist ein Ponyhof. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe mir früher auch immer als Kind ein Pony gewünscht und habe es aber auch in der Tat nicht bekommen. Ja, aber der Traum ging sehr, sehr lange mit mir schwanger, muss ich dazu sagen. Und im Nachhinein denke ich, naja, wenn dieser Traum irgendwie in Erfüllung gegangen wäre, wäre vielleicht auch ein Bedürfnis befriedigt gewesen. Und so gehe ich auch mit angehenden Hundetrainern um, die sagen, Mensch, eigentlich will ich es machen. Und ich bin dann jemand, der sagt, dann lass uns gucken, ob es bei dir im Bauch kribbelt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Es soll nicht nur 2 Tage kribbeln, es darf auch gerne etwas länger kribbeln. Das ist es aber auch bei den meisten. Und dann bin ich so ein Typ, wo ich sage, dann sieh zu, dass du deinen Traum verwirklichen kannst. Dann mach es. Also wag diesen Schritt, weil das Schöne ist, bei der Ausbildung zum Hundetrainer oder eben auch hinterher, man muss nicht von jetzt auf gleich in die Selbstständigkeit. Man kann da reinwachsen, das kann man sich nebenberuflich aufbauen. Und deshalb finde ich, dass auch das Risiko an der Stelle, also das finanzielle Risiko, sich einfach in einem Rahmen hält, der einfach überschaubar ist, den man selbst mit planen kann. Man kann heutzutage ohne Hundeplatz anfangen. Man muss also keine großen Investitionen geben. Und das ist, finde ich, einfach schon mal schön, dass das einfach ein sachter Einstieg ist. Und ansonsten heißt es dann, ja, informieren bei Ausbildungsstätten. Und da empfehle ich immer nach 2 Kriterien Ausschau zu halten. Einmal ist es, dass es inhaltlich so vorbereitet, dass der Sachkunde, die ja gewährleistet werden muss, die muss man ja dem Veterinäramt gegenüber nachweisen, dass die Ausbildungsstätte das natürlich alles mitbringt, sodass man nicht noch irgendwie 5, 6 andere Ausbildungsmöglichkeiten oder Ergänzungen machen muss, sondern dass man das alles wirklich auch kompakt bekommen kann. Und die andere Geschichte ist, die Ausbildungsstätte muss zu einem passen. Man muss sich wohlfühlen. Das ist etwas ganz Wichtiges, denn zum Beispiel bei uns ist es so, die Ausbildung dauert mindestens 1 Jahr lang. Und wir arbeiten ganz viel und ganz eng mit unseren Teilnehmern zusammen. Wir bekommen Skripte, Videos, ein Forum steht zur Verfügung. Wir sehen uns in Live-Präsenzen, wir sehen uns in Webinaren, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und das Ziel ist ja, dass man sich in diesem Jahr um sein kynologisches Wissen quasi verbessern möchte, um den Kunden zu helfen. Und dazu muss einfach die Nase passen, die einem auch erzählt, wie es im Moment noch aussieht. Es ist ja noch in dem Bereich etwas ein Ungleichgewicht da. Das heißt, wir als Dozenten wissen ja natürlich noch mehr als der Teilnehmer am Anfang. Und ich weiß das bei mir noch aus der Schule, also mein Physiklehrer, das war super, ne? Also von dem habe ich mir ganz viel sagen lassen und das hat Spaß gemacht. Und in Mathe stand ich aber immer 3 Noten schlechter und Physik hat ganz viel mit Mathe zu tun, aber in Mathe, ich habe ihn gehasst. So. Und das wird dann einfach nichts und man ist irgendwie blockiert. Und das rate ich eigentlich jedem, der sich auf eine Ausbildung vorbereitet, dass er eben nicht nur das fachliche Wissen, was absolut wichtig ist, also das muss geprüft werden, aber eben auch, ob die Charaktere dahinter, die dahinter stehen, ob das also passt, ob die Philosophie passt, ob zum Beispiel bei uns ist es so, wir lernen oder lehren nicht nach einer Theorie oder nach einer Philosophie, sondern für uns stehen einfach Hund und Halter als Persönlichkeit gleichermaßen im Vordergrund. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, ein Trainingsmodell zu finden, was beiden gerecht wird, damit die in Zukunft einfach sehr glücklich miteinander sind. Also der Hund muss glücklich sein, der Mensch muss glücklich sein und das Training muss erfolgreich sein. Das ist so unser Schlagwort in dem Augenblick oder Schlagsatz besser gesagt. Und also darauf sollte man achten, dass es sich gut anfühlt, dass es eben passt, dass man ja eigentlich genauso verrückt ist wie wir zum Beispiel oder eben wie die entsprechende Ausbildungsstätte, dass man sich wohlfühlt, weil dann hat man einfach freie Fahrt und die besten Möglichkeiten fürs Lernen geschaffen.
Das war gerade ein sehr, sehr gutes Stichwort. Die Charakteren sollten zusammenpassen. Wie sollte ich denn, wenn ich jetzt den Wunsch gefasst habe, ich möchte gerne diese Ausbildung beginnen, wie sollte ich denn als Person gestrickt sein? Also würdest du sagen, jemand, der, ich sage jetzt mal überspitzt, so ein bisschen Probleme mit Menschen hat, Hunde aber abgöttisch liebt, sage ich offen und ehrlich, passt bei mir, aber ich fotografiere auch Hunde. Ich trainiere nicht mit Menschen, sondern ich fotografiere Hunde, das ist ein himmelweiter Unterschied. Wie sollte denn derjenige von seiner Persönlichkeit her sein, muss der ein starkes Nervenkostüm haben oder so? Du sagtest ja, also erstmal zu Beginn, es ist jetzt ein überschaubares Budget, was ich investiere und ich sollte darauf achten, passt die Ausbildungsstätte zu mir, aber passe ich selber überhaupt in diesen Beruf, den ich da wähle? Was gibst du unseren Zuschauern denn da als Tipp?
Es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und fortzubilden. Also auch wir haben ja den Fokus eher darauf, Mensch und Hund arbeiten zusammen. Und der Mensch, wie gesagt, wird einfach, das andere Ende der Leine wird immer mit gerne nach vorne geschoben, weil über ihn geht der Weg des Trainings natürlich. Und man sollte es schon mögen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und diese Illusion, ich arbeite nur mit dem Hund, ist etwas, was im modernen Hundetraining so eigentlich nicht mehr stattfindet. Dennoch haben wir auch den einen oder anderen Teilnehmer, der ganz klar sagt, du Hunde, super, aber am liebsten wäre es, wenn der Halter gar nicht mitkommt zum Training. Also so, das gibt es und das ist völlig in Ordnung und für uns als Ausbildungsstätte auch in Ordnung, wenn wir aber vorher eben drüber reden. Also, dass wir eben auch wissen, welches Bedürfnis hat er denn. Dann spricht man darüber, wie stellst du dir das mit der Hundeschule vor? Und er sagt, nee, ich will vielleicht auch eher in den Pensionsbereich und möchte das Wissen mehr für mich haben. Also, ich sehe mich jetzt nicht auch als Trainer, der eine Gruppe anleitet. Und das muss letztendlich passen. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Das heißt, es sollte schon ein Aussuchen der Ausbildungsstätte danach stattfinden, nehmen die mich so an, wie ich bin oder stoße ich da irgendwie auf Grenzen oder eben auch umgekehrt, stößt die Ausbildungsstätte auf Grenzen, wie passt und harmoniert das? Aber wie gesagt, in 98% aller Fällen kauft man quasi den Menschen dann mit, also da kommt man nicht drum rum, der Hundehalter bleibt mit dabei und ich würde da wirklich gucken und auch in mich hineinhören, wie viel möchte ich. Zum Beispiel ein Verhaltensberater, das ist ja eben meistens nochmal die etwas tiefere Version eines Hundetrainers, wo wir dann mehr mit Einzeltraining zu tun haben, mehr mit Problemen, die nicht so häufig vorkommen, allerdings tiefer gehen. Das heißt, ich habe hier nochmal ganz andere Kommunikationsformen. Ich muss ganz andere psychologische Techniken auch anwenden, die eben da sehr hilfreich sein können. Und das ist zum Beispiel auch so, dass viele Hundetrainer sagen, Interesse vom Wissen her habe ich, aber ich mache die Ausbildung dann vielleicht eher für mich, um dieses Wissen zu haben, weiß aber für mich, ich werde keine Einzelstunden anbieten, weil ich mich dann einfach, ich komme nicht drum rum, ich werde mit den Menschen zusammenarbeiten müssen und das möchte ich einfach nicht. Und dann ist das aber auch eine ganz klare Entscheidung. Also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich breit aufzustellen und da ist der Markt auch, glaube ich, sehr, sehr groß mit Ausbildungskriterien und Möglichkeiten, die wir haben, dass ich eigentlich der Meinung bin, es ist für jeden das Passende dabei.
Das heißt, ich muss zumindest erstmal, wenn ich den Gedanken habe, mich schon mal damit auseinandersetzen, passe ich zu dem Beruf? Ein gewisses Budget einfach für eine qualifizierte Ausbildung muss auch da sein. Es ist überschaubar, aber es muss halt ein gewisser Batzen muss halt da sein. Ich sollte mir die für mich passende Ausbildungsstätte suchen. Ne, das kommt dann das Bauchgefühl, kann ich jetzt beispielsweise mit dem Ausbilder besser arbeiten oder mit mit Mathe oder Physik. Das muss ich also überprüfen. Und wenn ich mich jetzt entschlossen habe, ich möchte diesen Schritt jetzt gehen, das passt alles. Wie lange dauert die Ausbildung und gibt es da, ich sage jetzt einfach mal, unterschiedliche Abschlüsse? Oder muss ich mir das so vorstellen, ich muss erstmal die Ausbildung zum Hundetrainer fertig haben und kann dann sozusagen noch ein Aufbaustudium zum Verhaltensberater machen oder kann noch ein Aufbaustudium zu anderen speziellen Sachen machen oder kann ich direkt sagen, ich möchte das werden?
Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Den ersten Schritt, den wir empfehlen, ist einmal beim Veterinäramt anzurufen, denn hier ist ja ganz wichtig, es gibt ja den sogenannten Paragraph 11, wie er kurz immer genannt wird. Das heißt, bis vor ein paar Jahren war es möglich, dass sich jeder einfach Hundetrainer nennen konnte, ohne eine Ausbildung oder ohne einen Nachweis. Und das ist allerdings nicht mehr der Fall. Seit ein paar Jahren entscheidet also das Veterinäramt darüber, ob ich als Hundetrainer eine Erlaubnis bekomme. Und die bekomme ich halt nur, wenn ich meine Sachkunde nachweise. Und da gibt es verschiedene Auflagen, die allerdings jedes Veterinäramt selbst festlegt. Wir haben, ich glaube, über 450 Veterinärämter in Deutschland, also jede Menge. Und die entscheiden, was muss ich nachweisen, damit ich die Erlaubnis bekomme. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, denn damit wird das Gerüst eigentlich gebaut. Denn daran kann ich mich orientieren. Denn wenn die jetzt sagen, zum Beispiel die Ausbildung bei Zimmer und Falke, das wäre zum Beispiel eine super Grundlage, dann, und wir stehen gerade eh zur Auswahl, wäre das eine Option, dass man sagen könnte, okay, dann hätte ich es ja damit, dass ich das Gerüst schon mal habe. Es kann auch sein, dass sie sagen, wir wollen auch eine Prüfung von Zimmer und Falke oder wir möchten, dass du die Prüfung bei der Tierärztekammer machst oder eine hausinterne Prüfung bei uns ablegst. Alles, das ist möglich, das darf das Veterinäramt, das läuft eigentlich auch mittlerweile sehr gut und organisiert ab. Aber dann weiß man einfach schon früh, worauf man sich einlässt. Das ist so dieser eine Punkt. Und durch die Ausbildung zum Hundetrainer bei uns ist es so, dass es einfach ein großes, gutes Fundament gibt, womit man eben beginnen kann, seine Hundeschuhkarriere zu starten und diese aufzubauen. Die Empfehlung ist natürlich immer weiterhin, Fortbildung zu besuchen, darauf aufzubauen. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Das hört eben einfach nicht auf, Gott sei Dank. Und wenn man dann sagt, ich habe jetzt verschiedene Themen, wie zum Beispiel Ernährung oder ich möchte in die Verhaltensberatung gehen, dann gibt es bei uns gibt es dann verschiedene Module, die eben auch voneinander gelöst und getrennt sind, sodass der Teilnehmer eben auch das auswählen kann, was er haben will und nicht so ein großes Produkt kaufen muss über mehrere Jahre, wo dann zwar alles drin ist, aber ich sage jetzt mal, der sagt, das ist jetzt aber eigentlich gar nicht so mein Thema. Ne? Und jetzt habe ich hier 5, 6 Seminare von etwas, was ich einfach später eh nicht unterrichten möchte. Weil zum Beispiel, ich bin jetzt kein Jagdhund-Typ, sondern ich bin jetzt mehr der Typ Hütehund oder mehr Schweizer Sennhund oder Familienhund, wie auch immer. Also, dass man einfach da ganz andere Hobbys und Leidenschaften entwickelt und sich somit also das raussuchen kann, was man wirklich braucht, hat nämlich auch ganz klar einen Vorteil, auch für unsere Gruppen. Wenn ich eine Teilnehmerzahl von, ich sag jetzt mal, 8 Leuten im Kurs habe und die sind alle hoch motiviert, weil sie sagen, yeah, das Thema Welpencoach, das interessiert mich voll, dann habe ich natürlich auch eine viel, viel bessere Leistung, als wenn jetzt nur 4 darin sitzen und die anderen 4 sagen, können wir uns jetzt mal bitte über etwas anderes unterhalten.
Okay, da würde ich jetzt gerne aber noch einmal nachfragen. Habe ich dich richtig verstanden? Also ich sitze ja jetzt so ziemlich im Süden Deutschlands.
Ja.
So ganz hoch im Norden. Wenn ich vom Süden sage, ich möchte aber zur Tina meine Ausbildung machen, könnte jetzt das Veterinäramt zu mir sagen, nein, Anja, du musst innerhalb Bayerns bleiben, weil bei uns gelten andere Bestimmungen. Oder kannst du da bitte noch mal was zu sagen? Weil ich denke ganz einfach, dass es wichtig, dass die Leute, also wenn es denn möglich ist, dass man sagt, ich kann mir meine Ausbildungsstätte aussuchen. Ich muss lediglich die Auflagen des Veterinäramtes, was bei mir vor Ort ist. Also ich müsste schon berücksichtigen, was hier bei mir in Bayern, sage ich mal, vom Veterinäramt gefordert wird. Wenn ich aber bei dir im hohen Norden die Ausbildung machen möchte, darf ich das, oder?
Das ist auch hier wieder ganz unterschiedlich und veterinärabhängig. Und die Veterinärämter, also selbst in Bayern, die Veterinärämter untereinander haben unterschiedliche Richtlinien. Also es ist noch nicht mal so leicht, dass man jetzt sagen könnte, es wäre jetzt Bundesland unabhängig. Aber wir haben oftmals 2 Veterinärämter, die setzen vielleicht die Luftlinie 800 Meter auseinander und haben unterschiedliche Richtlinien für die jeweilige Gemeinde. Aber es ist eigentlich so, dass die da relativ breit aufgestellt sind und eben auch sich mit den großen Ausbildungsstätten auch auseinandersetzen und gucken, welche Inhalte. Das heißt, es werden auch oft Lehrpläne hingeschickt, dass man eben sehen kann, ah, das und das und das lernen die. Das wird also tatsächlich eben auch vermittelt und damit stehen die Chancen einfach eben sehr gut, dass sie deshalb eben auch ihre Erlaubnis bekommen. Und oft prüfen sie das eben in einer eigenen Prüfung nochmal ab. Das Prüfung, das Wort klingt immer ganz, ganz schrecklich. Ich weiß, aber oft ist es auch einfach ein nettes Gespräch, wo man sich austauscht, wo man einfach eben auch den Hundetrainer in Spe kennenlernen möchte. Das halte ich auch für sehr gut und sehr sinnvoll, weil wir auch umgekehrt als Hundetrainer sehr viel mit dem Veterinäramt zu tun haben werden, wenn es auch mal um Beschlagnahmung geht, wenn es um Wesenstestvorbereitung oder Ähnliches geht. Wir sind dann schon gefragt und das ist eigentlich eher eine positive Zusammenarbeit. Ich weiß, dass die angehenden Hundetrainer natürlich erstmal das Veterinäramt auf eine andere Stufe setzen und sagen, oh, ich muss jetzt hier eine Prüfung absolvieren. Aber es ist eigentlich, Gott sei Dank, in den meisten Fällen, so wie wir es mitbekommen, eigentlich ein schönes Miteinander. Und ich denke auch, dass es wirklich sinnvoll ist, dass eine Behörde, ein Veterinäramt eben auch ein Auge auf die Hundetrainer hat. Also gehen wir umgekehrt zum Friseur, erwarten wir auch, dass er schon mal eine Schere in der Hand gehabt hat und eine Ausbildung hat. Das ist völlig normal. Und so sollte es bei unseren Trainern eben auch sein, dass einfach überprüft wird, findet ein tierschutzkonformes Hundetraining statt. Und das, denke ich, sind wir alle den Hunden schuldig.
Ja, da stimme ich dir natürlich zu 100% zu, Tina. Jetzt habe ich eine Frage, die natürlich logisch ist. Also ich habe jetzt alles abgecheckt. Ich beginne die Ausbildung. Wenn ich es richtig verstanden habe, dauert die ein gutes Jahr. Das heißt, ich investiere eine bestimmte Summe, ich investiere Zeit, ich investiere auch, ich sage Stichwort Prüfung, auch ein bisschen Nerven. Das ist einfach so, weil ich möchte ja auch einfach was erreichen und Prüfungen sind nun mal Prüfungen und ich muss dafür lernen und alles. Dann bin ich nach dem Jahr fertig, ich habe meine Prüfung bestanden, ich darf auch vom Veterinäramt aus diese Tätigkeit ausführen. Kann ich denn damit tatsächlich, ich sage es jetzt einfach mal ganz platt, als Hundetrainer meine täglichen Brötchen verdienen?
Ja, das kann man. Also viele machen sich, eigentlich überwiegend, machen sich selbstständig in diesem Bereich. Oft fängt man nebenberuflich an. Also ich würde sagen, die ersten 2-3 Jahre ist jetzt auch, da würde ich mein Jahr so ein ganz kleines bisschen revidieren. Also man darf jetzt nicht denken, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und morgen rennen mir natürlich alle die Bude ein und ich bin einfach auch wahnsinnig ausgelastet mit Einzeltraining und Gruppenstunden. Das ist natürlich eine Illusion, wenn man sich erstmal alles aufbauen muss. Und es gehören einfach auch 2 Winter und 2 Sommer dazu. In den Sommermonaten ist es oftmals zu warm, Stunden müssen ausfallen. Oder die Leute sind im Urlaub oder in den Sommerferien und haben dann einfach einen ganz anderen Fokus. Und im Winter sieht es ähnlich aus, dass einfach Weihnachten vor der Tür steht und man schon merkt, man kann also gut so vor und nach Weihnachten nochmal so 5 bis 6 Wochen einkalkulieren, wo es einfach nicht so gut läuft. Das heißt, es ist ein zyklisches Geschäft, auf das sollte ich mich einstellen. Und deshalb ist auch unsere Empfehlung, wenn ich die Möglichkeit habe, es nebenberuflich aufzubauen, sollte man das auch unbedingt tun. Man kann das natürlich auch mit ergänzenden Sachen machen, durch zum Beispiel eine angegliederte Hundepension, die da ist. Also Vorsicht, da gibt es natürlich nochmal einen extra Paragraphen zu, aber es gibt Möglichkeiten oder durch Verkauf von Zubehör. Also man kann das alles geschickt kombinieren und dass man da auf jeden Fall eine gute Grundlage schaffen kann. Aber wirklich auch mit dem Ziel zu sagen, ich möchte davon wirklich meine Familie miternähren. Und das ist in den letzten Jahren wirklich so geworden, dass es immer mehr tun können und machen. Und im Moment ändert sich auch der Trend. Also vor 8 Jahren sind wir gefragt worden, Mensch, kann ich denn auch als Mitarbeiter in einer Hundeschule anfangen? Und das ist damals noch sehr exotisch gewesen, weil meistens sind die alleine unterwegs gewesen, haben das so für sich gemanagt und mittlerweile explodieren die Hundeschulen. Also es ist so, dass mittlerweile auch Hundeschulen 3 bis 8 Mitarbeiter haben, die eben dann auch die Möglichkeit geben, im Nebenberuf zu starten, also für Teilnehmer, die eben vielleicht auch gerade erst fertig geworden sind oder die eben auch ganz klar sagen, ich will mich überhaupt nicht selbstständig machen oder ich möchte gar nicht davon meine Familie ernähren, sondern ich mache das für mich als Hobby in Anführungsstrichen, ne? Also natürlich schon mit Fachwissen, aber eben in einem Bereich, wo ich sage, nö, das mache ich für mich und ich achte darauf, dass es auch nicht zu stressig wird, aber eben auch die Fraktion, die ganz klar sagt, doch, das wird mein täglich Brot, ich möchte hier wirklich meine Selbstständigkeit mit aufbauen, ich möchte das so gestalten, wie ich mir den Tagesablauf einfach gut vorstellen kann und das bedeutet aber eben, dass unterm Strich am Monatsende auch mindestens so und so viel tausende Euro übrig bleiben müssen, damit das eben auch funktioniert auf Dauer. Und da kommt natürlich Recht, Marketing, Steuerrecht, sowas alles natürlich mit hinzu. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Aber es funktioniert mit diesem Beruf. Also davon haben wir viele Teilnehmer, wo wir auch wirklich echt mit den Ohren schlackern, also je nachdem auch so in Ballungsgebieten oder sowas, ne? Wenn wir da sagen, du könnt ihr schon wieder eine Stellenausschreibung raushauen, wir brauchen schon wieder jemand Neues. Und das ist also ganz toll. Also das etabliert sich mittlerweile und bringt, finde ich, auch einiges für den Beruf letztendlich mit, dass er auch endlich als sauberer, vernünftiger Beruf auch anerkannt wird.
Jetzt hattest du vorhin gesagt, diese Sachen, das Budget für die Ausbildung, die Einstellung, das Wissen, das ist das, was natürlich stimmen muss, wenn man das machen möchte. Wenn ich jetzt fertig bin und tatsächlich die Entscheidung treffe, ich mache das sozusagen als angestellter Hundetrainer in einer Hundeschule, eben im, ich nenne es jetzt mal eben dann im Nebenerwerb, oder aber ich möchte das wirklich hundertprozentig selber machen. Wenn ich diesen Schritt wähle und sage, nein, ich gehe in die Selbstständigkeit, brauche ich dann nach der Ausbildung erstmal zigtausende von Euros, um denn das auch zu machen? Muss ich tatsächlich Equipment haben, Ausstattung haben, dass ich als Hundetrainer arbeiten kann? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Wenn ich sage, nein, ich möchte das alleine machen, muss ich dann vorher im Lotto spielen, um mir gegebenenfalls die Sachen überhaupt leisten zu können, die ich brauche? Oder was brauche ich denn, um effektiv als Hundetrainer arbeiten zu können?
Genau, gute Frage. Denn hier ist es auch so, dass es wieder sehr flexibel gestaltet werden kann. Das ist aber ein großer Vorteil einfach, dass man eben nicht sagt, ich muss jetzt 10.000 Euro investieren, damit ich loslegen kann. Also die Genehmigung ist zum Beispiel in vielen Bereichen nicht an einen Hundeplatz oder an einen Seminarraum oder Ähnliches gebunden, was den Hundetrainer natürlich schon mal viel freier in der Finanzierung macht. Dann kommt es aber darauf an, möchte ich Welpenkurse geben oder nicht. Bei einem Welpenkurs, wenn man das Bedürfnis hat, die eben auch spielen zu lassen, ist es ja so, dass sie in einem geschützten Raum spielen sollten. Das heißt, es sollte zumindest eingezäunt sein. Hier brauche ich dann natürlich irgendwie eine Wiese oder eine Möglichkeit. Entweder pachte ich mich irgendwo ein oder ich miete selber etwas an oder ich habe vielleicht eben auch ein Stück Wiese mit Zaun übrig. Für Hundetrainer, die sagen, nee, Welpengruppen will ich sowieso nicht machen, sondern ich möchte irgendwie Spaziergruppen machen und mache da auf dem Spaziergang einfach die Übungen und die Hunde bleiben eh angeleint, fällt das zum Beispiel weg. Ich habe das damals bei mir so gemacht, ich hatte auch keinen Hundeplatz und ich hätte es mir auch damals so gar nicht leisten können. Also ich hatte mein Auto damals, das ist schon mal gut, genau, und da ging es darum, dass ich sowieso mehr so eine Einzeltrainingstante bin, also auch sehr gerne im Bereich Verhaltensberatung und Aggressionsproblematiken arbeite, ist es so, dass ich also da mehr den Fokus drauf gelegt habe und dann eben per Hausbesuch von Haus zu Haus gefahren bin und dann auch vor Ort trainiert habe, weil ich mir auch mal gesagt habe, da haben die Leute eben ihre Probleme im Alltag. Ne? Das ist ein Spießrutenlauf, wenn die spazieren gehen müssen und da muss ich Abhilfe schaffen. Das heißt, hier wäre eben, oder aus meiner Sicht war damals einfach ein Platz viel ungeeigneter dafür, den hätte ich gar nicht benötigt. Und so kann man das alles so ein bisschen drehen und wenden, ist man eben also im Bereich Agility gut unterwegs und sagt, das wird mein Schwerpunkt sein, wird man nicht drumherum kommen, sich Geräte anzuschaffen, aber auch das hält sich im Rahmen. Man muss nicht gleich mit den teuersten anfangen, auch da sind wir reingewachsen, das heißt, wir haben erstmal mit einfachen, transportablen Geräten angefangen und dann wächst es langsam, wenn man eben auch merkt, es sind jetzt auch nicht nur zwei Kurse Agility in der Woche, sondern hoch, wir haben auf einmal 8 Kurse und es sieht so aus, dass die Nachfrage steigt und dann investiert man eben auch und das finde ich eigentlich sehr angenehm, denn da kann ich das einfach mit meinen Ausgaben gut im Blick halten und selber so ein bisschen steuern, eben auch anhand der Nachfrage und man weiß einfach dann, was brauchen die Kunden, was wollen die Kunden? Schön ist aber, ich glaube, wenn man die mit offenen Armen in Empfang nimmt und auf deren Bedürfnisse mit eingeht, ist es gar nicht so, dass sie sich da hinstellen und sagen, oh, das ist jetzt aber eine Billigslalomstange oder es ist nicht recht das teuerste Gerät. Das ist, habe ich auch gelernt, ist überhaupt nicht wichtig für sie, sondern es geht darum, dass sie angenommen werden mit ihrem Hund. Und was man rechtlich eben auch vielleicht noch beachten muss oder von der Versicherung her, also man sollte auf jeden Fall eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Die brauche ich als Hundetrainer, um einfach auch ruhig schlafen zu können. Das wäre etwas, wo ich jetzt nicht dran sparen würde, denn sollte etwas sein, und es kann immer mal was sein, da ist keiner vorgefeit, dann brauchen wir auf jeden Fall Rückendeckung. Und wie gesagt, also die Versicherung sollte man eben nochmal abklappern und das Gewerbe wird angemeldet, das kostet, ich glaube, 25 Euro oder sowas, das ist jetzt also nichts, das kriegen wir hin, das schaffen wir von der Investition her und das war es eigentlich schon und somit hält es sich relativ gering. Eine Homepage würde ich empfehlen, die kann man allerdings mittlerweile auch selbst hervorragend gestalten, also ich bin ja auch leider jetzt kein Technik-Nerd, das heißt, ich kenne mich nicht so damit aus, aber die Systeme, die ich kennengelernt habe, waren wirklich so, dass ich sage, ja, da würde ich mich auch dran trauen, also das geht und damit ist man eigentlich sehr gut aufgestellt.
Tina, man merkt, du machst deinen Beruf mit Leib und Seele und begeisterst einfach auch, ja, Hundefreunde dafür, die vielleicht auch mal drüber nachzudenken, doch, ich wage diesen Schritt. Als Abschluss hätte ich gerne noch die Frage gestellt, die Ausbildung ist fertig, ich arbeite seit einem Jahr in dem Beruf und dann denke ich, huch, ich habe jetzt doch noch mal eine Frage. Könnte ich mich denn danach dann, auch wenn ich gar nicht mehr sozusagen bei dir an der Uni, also eingeschrieben bin, könnte ich mich denn dann trotzdem nochmal an dich wenden? Weil ich meine, vorhin gehört zu haben, dass sich ehemalige Auszubildende auch noch an dich wenden, wenn sie sagen, du, ich brauche jetzt hier jemanden, ich habe eine Stelle frei. Das heißt, ihr bleibt als Familie sozusagen schon immer noch in Kontakt.
Tatsächlich machen wir das so. Und das ist auch was, was uns ganz wichtig ist. Du hast eigentlich das Stichwort gut genannt. Familie wird bei uns sowieso groß geschrieben. Und also auch innerhalb des Teams, wir gehen alle sehr familiär miteinander um. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium für uns. Und das übertragen wir auf die Teilnehmer. Und wer eben mit dabei sein möchte, der kann das auf jeden Fall. Und wir sind eben auch jahrelang, es ist total nett. Also wir freuen uns auch jedes Mal, wenn irgendwie ein Teilnehmer, der vor 10 Jahren die Ausbildung gemacht hat, anruft und sagt, ah, guck mal, das sieht jetzt aber hier merkwürdig aus mit dem Hund, schau doch nochmal drauf oder hast du da einen Tipp für mich oder kennst du einen Trainer XY, der das und das nochmal macht. Und das finde ich total schön und das ist super nett. Also nach der Ausbildung muss definitiv nicht Schluss sein. Wir haben übrigens auch solche Start-up-Geschichten, wo auch die Kunden untereinander, die Teilnehmer untereinander sich auch anschließend nochmal austauschen können und dieses Vernetzwerken ist ganz wichtig und da möchten wir auf jeden Fall als Teil mit vorhanden sein. Und ja, es ist ja auch schön für uns zu sehen, Mensch, was ist aus unseren Teilnehmern geworden? Ne? Also die rufe ich ja jetzt nicht einmal im Monat an und sage, und klappt alles? Also passt. Das würde ich zwar immer gerne wissen und neugierig bin ich dann natürlich auch, wie es denen ergeht, aber man kann die ja nicht ordentlich, man kann die ja nicht auf Dauer nerven. Und deshalb haben wir gesagt, also wir sind immer da und meldet euch und das tun sehr viele und das ist sehr schön. Und manchmal ist es auch so, dass sie Fälle dann eben auch mitbringen vor Ort oder auch in Seminare mitnehmen. Das heißt, wir stellen diese Fälle dann eben auch live vor und das ist toll, das macht Spaß, ja.
Super. Tina, erstmal danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat super viel Spaß gemacht und ich meine, mich erinnern zu können, du hast auch noch ein kleines Goodie für unsere Zuschauer vorbereitet, richtig?
Na klar, habe ich das gemacht. Und es ist ganz leicht. Bitte einfach in das Handout gucken. Und da steht nämlich alles drin. Genau.
Das verlinken wir unter dem Video auf der Seite.
Genau. Und da steht alles drin. Und mir hat es auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ich dabei sein konnte. Und ja, immer wieder gerne. Und diejenigen, die neugierig geworden sind, also auch einfach so gerne Nachfragen stellen. Also keine Scheu haben, sondern einfach bei uns melden.
Super, ich sage danke und das Stichwort, wir sehen uns nochmal wieder. Ich weiß, wir haben noch so das 1, 2, 3, 4, ganz viele andere Themen. Ich freue mich darauf. Für heute sage ich erstmal Tschüss und ganz lieben Dank, Tina.
Danke dir auch. Tschüss.